Willkommen beim Podcast von www.aso.info.
Meine Aufgabe ist jetzt nochmals einzuführen in die Krise, in die Analyse der Krise, was sind die Gründe, was sind die Perspektiven, insbesondere auch etwas eingehen auf die Euro-Krise. Und wenn man die Krise verstehen will, dann muss man doch etwas zurückgehen auf diesen Trendbruch der 70er Jahre, das immer etwas zugespitzt vorzubringen. In den 70er Jahren gab es ja einen Art Trendbruch, etwas, was man auch Krise des Fordismus nennt. Und die Gründe für diese Krise, die tiefer liegenden Gründe, sind ja die meines Erachtens, dass sich in westlichen Industriegesellschaften, dass sich da die gesellschaftlichen Bedürfnisse verlagert haben in neue Bereiche wie Bildung, Gesundheitswesen und damit eben in einem gewissen Sinn Überkapazitäten entstanden sind, auch in fordistischen Bereichen, Automobilindustrie, Haushaltsapparate und so weiter. Und es ist klar, dass diese neuen Bereiche oder die Bereiche, die immer wichtiger wurden, wie Gesundheitsbereich, Bildung und so weiter, die sind mit Zeitökonomie, mit dann was Marx relative Mehrwertsteigerung nennt, mit Rationalisierungen, mit Einsparung von Arbeitskräften weniger zu rationalisieren. Und von dort her gibt es ja diesen Trendbruch in den 70er Jahren der Produktivitätssteigerungen. Das ist vielleicht das, was am meisten in die Augen springt. So vor den 70er Jahren gibt es ja in den meisten westlichen Industrieländern gibt's eine Entwicklung der Produktivität von etwa 4-5%. Und nach diesem Trendbruch noch in der Schweiz zum Beispiel 1,5% und vergleichbar. Und dieser Trendbruch der Produktivität, der spiegelt das eben sehr klar nieder, dass Gesundheitsbereich, Bildung und so weiter nicht im selben Maß rationalisiert werden können wie diese fordistischen Bereiche. Es gab dann eben in den 70er Jahren diese Profitkrise, Absinken der Gewinneinkommen und im gewissen Sinn dann auch die Reaktion auf diese Krise. Der dritte Punkt, der hier auch auf der Folie erwähnt ist, das ist klar, dass diese Wirtschaft, dieser Trendbruch oder dass diese wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise der Hintergrund ist dann der Durchsetzung des Neoliberalismus. Im Neoliberalismus muss man ja verstehen als ein politisches Projekt, also nicht eine naturwüchsige Entwicklung, sondern als ein klares politisches Projekt, eben das dazu dient, die Macht der Kapitaleigentümer, des Finanzkapitals und der multinationalen Konzerne wiederherzustellen und die Profitrate eben wieder, die abgesunken ist, in den 70er Jahren wieder klar zu steigern. Um die Profite zu steigern, gewinnt eben seit den 70er Jahren das, was Marx die absolute Mehrwertsteigerung nennt, wieder zunehmend an Bedeutung. Wenn man eben den Mehrwert nicht mehr nur über relative Mehrwertsteigerung mit großen Rationalisierungen und Zeitökonomie steigern kann, dann muss man den Mehrwert oder versucht man den Mehrwert mit Erfolg auch zu steigern über absolute Mehrwertsteigerung. Es gibt also die absolute Mehrwertsteigerung nimmt an Bedeutung zu in den 80er Jahren. Das heißt eben Lohnrestriktion, Arbeitsintensivierung, Standortkonkurrenz. Die Standortkonkurrenz, das ist ja ein wichtiger Faktor der absoluten Mehrwertsteigerung, dass man nach Standort optimiert, die multinationalen Konzerne oder den Standort optimieren. Das ist ja auch nichts anderes als absolute Mehrwertsteigerung. Dazu kommt das, was Harvey zum Beispiel, das ist ein britischer Ökonom, Geograf, die Akkumulation durch Enteignung nennt. Also zum Beispiel Privatisierungen. Privatisierungen ist ja eigentlich eine Aneignung von Mehrwert, die von anderen geschaffen worden sind. Aber auch Akkumulation durch Enteignung hat immer in Ländern des Südens eine wichtige Rolle gespielt, Aneignung von Land, von Ressourcen, von Wasser zum Beispiel, wenn man an Nestle denkt, oder? Und das hat sich auch akzentuiert, natürlich noch zugespitzt, seit den 70er Jahren. Auch was sehr deutlich ist, ja, 80er, 90er Jahre mit diesem neoliberalen Projekt, das ist diese Durchkommerzialisierung aller Bereiche, oder? Also Bildungsbereich, Gesundheitsbereich, da wird versucht, alles noch zu kommerzialisieren und möglichst der Mehrwertsteigerung zu unterwerfen. Eine wichtige Voraussetzung, dass dieses Projekt durchgesetzt werden konnte, war sicher die Arbeitslosigkeit, die entstanden ist mit diesen zyklischen Krisen Ende der 60er und Anfangs der 70er Jahre. Und eine wichtige Rolle, eine wichtige Komponente natürlich dieses politischen Projekts ist auch die Deregulierung der Kapitalmärkte, der Finanzmärkte, was eben dann auch beträchtliche Folgen hat. Die wichtigste Folge ist wahrscheinlich die, dass natürlich diese Wertschöpfungsketten ganz anders neu gestaltet werden konnten und im gewissen Sinn der Staat immer noch abhängig ist, der nationale Staat immer noch abhängig ist von multinationalen Konzernen, die multinationalen Konzerne aber eigentlich nicht mehr vom Staat. Also diese völlige Asymmetrie und dann auch den Staat eigentlich erpressbar machen. Eine wichtige Rolle spielt dieser Umbau der nationalen und internationalen Institutionen zu Instrumenten der Kapitaleigentümer, also Wettbewerbsstaat, was man Wettbewerbsstaat nennt, Hirsch, glaube ich, hat das als erster formuliert, und dann auch die Umstrukturierung der internationalen Organisationen WTO, IWF, Weltbank zu Instrumenten der neoliberalen Politik, die sie ja bis heute geblieben sind. Wichtig scheint mir auch, dass es eine Art Neuaufleben, Erneuerung des Imperialismus gibt oder dass wieder offener imperialistische Politik betrieben wird. Ein Beispiel wäre eben die Strukturpolitik von IWF gegenüber den verschuldeten Ländern des Südens in den 1980er Jahren, oder? Wo das eigentlich vorgespurt worden ist, was heute zum Teil dann nach Europa zurückkehrt, in Griechenland, aber auch militärische Interventionen zunehmend. Der letzte Punkt scheint mir noch wichtig, und zwar, man hat ja immer eigentlich gedacht, der Neoliberalismus, der bringt nur Probleme für die Leute und so, und man muss sich ja auch erklären können, weshalb dieser Neoliberalismus doch auch ein Erfolg, also ein Regime war, das sich bis heute gehalten hat, oder? Und das bis heute zum Teil getragen wird von Personen, von Leuten. Und wenn man sich das fragt, dann muss man eben sehen, dass es nicht nur einen fordistischen Wachstumspakt gibt, sondern eine Art auch neoliberalen Deal, oder? Der Neoliberalismus verspricht dieses individuellen Aufstieg, oder? Und ob er das realisieren kann, ob man das realisieren kann oder nicht, aber es ist ein wichtiges Versprechen, das bis heute für die Leute, für gewisse Leute von Belang ist. Was auch wichtig ist, das ist diese billigen Kredite, diese neue Geldpolitik, die mit dem Neoliberalismus insbesondere in den USA begonnen hat und eine wichtige Rolle gespielt hat, dass man billige Kredite bekommt und sich auch verschulden kann, oder? Deshalb hat ja auch die private Verschuldung dann sehr stark zugenommen. In Europa hat das ja dann noch damit zu tun, dass aufgrund mit der Einführung des Euros nach 2000 zum Beispiel Spanien, Griechenland und so weiter auch relativ billige Kredite zur Verfügung hatten und das ja auch dann einen gewissen Boom ausgelöst hat. Also dieses billige Geld und billige Kredite scheint mir ein wichtiges Element zu sein, wenn man erklären will, weshalb sich dieser Neoliberalismus bis heute sehr stark halten konnte. Und dann natürlich die billigen Waren aus den Schwellenländern, also China und so weiter, das sind ja die Werkstätte des Weltmarkts heute, und da konnten ja billige Waren importiert werden. Ich meine, man an alles, was man hier denken kann, Handys und so weiter. Es ist klar, dass das eben auch eine zentrale Rolle spielt, wenn man meines Erachtens verstehen will, weshalb doch dieser Neoliberalismus, obwohl trotz Lohnrestriktion und weiß nicht was, und in Fragestellung vom sozialen Fortschritt, weshalb es so halten konnte. Nun, die Folgen des neoliberalen Projekts, und da kommen wir schon zur heutigen Krise dann. Die wichtigste Folge, das wisst ihr, das ist die Senkung der Lohnquote zugunsten der Profitquote, zunehmende Ungleichheit von Einkommen und Vermögen. Das ist etwas, das ich nicht weiter groß ausführen muss. Und dann der Anstieg der Profitrate seit 1985. Also die Profite sind wieder angestiegen, aber was ja von einigen, von Büsson zum Beispiel, sehr stark betont wird, es kommt dann zu dieser Schere von Profiten und Investitionen. Also die Investitionen folgen eigentlich dieser Profitrate nicht. Und es kommt zu dieser Situation, wo es eigentlich eine Überakkumulation von Gewinnen gibt. Oder die Gewinnrate steigt an und die Investitionsrate bleibt oder sinkt sogar ab. Und es entsteht eben eine Überakkumulation von Profiten, die dann die Weiterentwicklung sehr stark bestimmen. Diese Überakkumulation zum Profiten führt eben zu dem, was man Finanzialisierung nennt. Die wird gefördert natürlich durch die Deregulierung der Finanzmärkte und des Bankensektors. Ich habe hier noch eine Folie zu dieser Finanzialisierung. Also es ist klar, dass eben die Gewinne angestiegen sind, Anstieg des Anteils der Aktionäre an den Profiten, Anstieg der Börsenkapitalisierung, der Gewinnmöglichkeiten über steigende Kurse der Wertpapiere eine Zeit lang, dann diese neuen spekulativen Finanzinstrumente, die gehören ja auch zur Finanzialisierung, die Aufblähung des Finanzbereichs, also Banken, Versicherungen und die Entstehung von dem, was man Schattenbanksystem nennt, oder das dann auch gar keine Regulierung mehr unterworfen ist. Und in dem Zusammenhang dann eben auch die zunehmende Instabilität und der Beginn von Finanzkrisen und spekulativen Blasen, das hat ja seine Vorgeschichte. Diese Finanzkrise 2007, 2008 hat ja eine recht lange Vorgeschichte. Das zur Finanzialisierung. Ein wichtiger Punkt ist ja auch der Rückgang der Wachstumsraten im Zusammenhang eben, dass die Investitionsquote nicht angestiegen ist, die Investitionsrate, die gibt es eigentlich einen Rückgang der Wachstumsraten, wenn man es vergleicht mit dem Fordismus oder der Hochkonjunktur, und von dort her bleibt ja auch diese Massenarbeitslosigkeit meistens bestehen, aber es kommt doch zu einem Wachstum, insbesondere zum Beispiel in den USA oder in gewissen europäischen Ländern, über den Luxuskonsum und eben über diese private und öffentliche Verschuldung. Aufgrund dieses billigen Geldes, der billigen Kredite, oder, kann man sich verschulden. Exemplarisch ist ja die USA, vor allem auch im Immobilienbereich, aber auch Spanien mit dem Immobilienbereich, wo ein beträchtliches Wachstum zustande gekommen ist über Verschuldung. Das führt ja im gewissen Sinn dann etwas in die Probleme hinein, die heute bestehen. Und in diesem Zusammenhang sind ja auch diese neue Ungleichgewichte entstanden bei den Handelsbilanzen. Also es gibt Länder, die eben Kapital vor allem exportieren und von dort her eine positive Handelsbilanz haben. Und dann gibt es Länder, die sich stark verschuldet haben, quasi Frau Merkel würde sagen, über ihre Verhältnisse gelebt haben und von dort her dann eben ein Handelsbilanzdefizit und Leistungsbilanzdefizit haben. Und das führt ja auch dazu, dass die einen Länder Kapital exportieren, zum Beispiel wie Deutschland und die Schweiz, und andere eben importieren wie die USA oder die südeuropäischen Länder. Eben ein letzter Punkt, den man auch anführen könnte neoliberalen Projekt. Es ist klar, dass das, was Marx die reelle Subsumption der Lohnabhängigen unter das Kapital nennt, also dass man, dass die Lohnabhängigen dem Kapital unterworfen werden, dass das auch neue Formen annimmt im Neoliberalismus. Und zwar deutlichsten vielleicht eben diese neue Rolle des Finanzbereichs bei der Reproduktion, also zum Beispiel in der Pensionskassen. Die Leute werden ja mehr und mehr abhängig vom Finanzmarkt, vom Geschehen am Finanzmarkt, zum Beispiel über die Pensionskassen. Aber es gibt natürlich auch bis in den Mittelstand hinein Leute, die auch irgendwie mit Aktien spekulieren und so weiter und teils versuchen sich da ein Einkommen zu schaffen. Und dann auch neue Managementmethoden, nämlich in den Betrieben, das was Krauer der ehemalige Chef der Ziebe-Geigel hat das die Ausschöpfung der inneren Produktivität genannt. Also dass man nicht einfach tayloristisch Produktivität steigert, sondern indem man die innere Produktivität der Leute steigert, indem man sie einbezieht, auch mit neuen Managementmethoden, Arbeitskreisen etc. ihnen eine gewisse Pseudo-Mitwirkung gibt, um das Engagement der Leute zu vergrößern. Das zu diesem neolinearen Projekt. Nun, die Krise 2007-2009, tiefer liegenden Ursachen sind sicher diese Widersprüche des neoliberalen Regimes, also strukturelle Probleme wie die Ungleichheit der Einkommen, Überakquation der Gewinne, diese Ungleichgewichte in den Handelsbilanzen, diese Wachstum über Verschuldung. Der Charakter der Krise, glaube ich, ist wichtig, dass man sieht, dass es nicht nur eine konjunkturelle Krise ist, sondern eben die Krise eines Akkumulationsmodells, oder es ist eine strukturelle, man muss von einer strukturellen Krise sprechen, die keineswegs schon vorüber ist, oder? Es gab verschiedene Phasen, es gab diese erste Phase 2007 bis 2008. Heute sind wir ja mit der Euro-Krise in eine neue Situation, in eine neue Phase der Krise getreten, die man eben die zweite Phase nennen kann, das ist da gemeint mit Krise 2.0. Es ist klar, die Probleme sind nicht gelöst, es gab ein gewisses Ende dieses Wachstums über die Verschuldung, insbesondere in den USA, und das hat auch in Europa die Wachstumsprobleme verstärkt, denn Europa hat eigentlich immer, die USA war immer gewissen Sinn Lokomotive, auch für europäische Länder. Und dann natürlich die Zunahme der Staatsschulden durch diese Rettungsmaßnahmen oder in den sogenannten Rettungsmaßnahmen in der Krise. Das war ja einfach nichts anderes, als dass der Staat private Schulden übernommen hat und damit auch die Staatsschulden natürlich massiv angestiegen sind. Die Ungleichgewichte bleiben, die sind keineswegs beseitigt und schlagen sich ja dann nieder in diesen Währungsproblemen, zum Beispiel in der Eurokrise. Nun zu dieser Eurokrise. Wenn man sie verstehen will, meines Erachtens, muss man sehen, dass es sich von Anfang an bei dieser Einheitswährung, bei diesem Projekt um ein neoliberales Projekt gehandelt hat. Es ist eigentlich das einzige wirklich neoliberale Währungsprojekt. Das zeigt sich in Maastricht-Kriterien, oder? Und in den beschränkten Möglichkeiten der Europäischen Zentralbank, dass sie zum Beispiel keine Kredite vergeben kann an die öffentliche Hand. De facto gibt es eine Art, wenn man sich zurückerinnert, in den 30er Jahren gab es den Goldstandard, an dem zum Beispiel die Schweiz hat an dem fast am längsten festgehalten wie Frankreich bis 1936. Und hat dann diese ganzen Probleme gehabt, die es heute zum Teil in der Währungsunion gibt. De facto gibt es eine Art Goldstandard, auch wenn es nicht mehr diesen Goldstandard gibt. Und es ist klar, dass diese Einheitswährung im Rahmen dieses neoliberalen Währungsprojekts zum Mittel wird neoliberaler Politik, also Lohnrestriktion, Haushaltsdisziplin. Es ist klar, dass das bewusst ist, das ist eine wichtige strukturelle Komponente dieses Währungsprojekts. Das kann man nicht von ihm trennen, man müsste es ja völlig verändern. Und es stellt eben, es ist ein Mittel auch der neoliberalen Politik, quasi ein strukturelles Mittel, Lohnrestriktion und Haushaltsdisziplin, was ja wichtige Zielsetzungen sind der neoliberalen Politik. Dann gibt es diese Strukturprobleme der Währungsunion. Das Wichtigste, das hat in der neuesten Monetary Review vor allem Samir Amin nochmals gut herausgestellt, dass es eben, dass Europa auch durch kein einheitlicher Wirtschaftsraum ist, oder? Das weiß man, gibt es verschiedene Differenzen, Inflation und so, aber das Hauptproblem ist eigentlich der, dass es ein Verhältnis gibt, Abhängigkeit, oder? Zwischen den zum atlantischen Imperialismus gehörenden Kerneuropa, wie Deutschland, die nordischen Staaten wie die Schweiz und den südeuropäischen und osteuropäischen Ländern. zum Beispiel, wenn man an die multinationalen Konzerne denkt, das sind ja vor allem die multinationalen Konzerne in Deutschland, oder Banken, oder das Finanzkapital von Frankreich, von Deutschland, von Schweiz und so weiter, die eigentlich im gewissen Sinn den Ton angeben in diesen süd- und osteuropäischen Ländern. Also es gibt eine Abhängigkeit von der Kernzone, von diesen nördlichen Ländern im Euro-Bereich der südlichen Länder. Es gibt nicht nur die Differenzen in den Löhnen und in der Inflation, die im Vordergrund gestellt werden, sondern es besteht eben auch eine strukturelle Abhängigkeit dieser Länder von meines Erachtens. Das muss man sehen, wenn man die Politik verstehen will. Es gibt deshalb auch keinen Ausgleichsmechanismus, oder? Das ist ja mit dem Goldstandard gemeint, es gibt keinen Ausgleichsmechanismus für diese Entwicklungen bezüglich Wachstumsraten, Produktivität, Löhne, Inflation und eine zunehmende Schere der Wettbewerbsfähigkeit. Das ist klar, dass irgendwie die nördlichen Länder die anderen niederkonkurrenzieren können, indem eben die nationale Autonomie bis zu einem gewissen Maß doch bestehen bleibt in Bezug auf Wirtschaftspolitik und diese Schere in der Wettbewerbsfähigkeit immer größer wird. Und da eben keine Abwertung der Währung mehr möglich ist in dieser Einheitswährung, ist es klar, dass nur das, was man die innere Abwertung nennt, wird ja heute in der NZZ, Roman hat das vorgelesen, auch für die Schweiz propagiert. Auch die Schweiz muss innere Abwertung machen bei diesen harten Schweizer Franken, also Senkung der Löhne, Senkung der Sozial- und Staatsausgaben. Das ist ja eigentlich das Einzige, was nachher bleibt. Und das zeigt, dass es bei dieser Währungsunion um einen für die große Teile der Bevölkerung ein absolut problematisches Konstrukt handelt. Wichtig ist, dass man auch sehen muss, dass dieser Gegensatz von Norden und Süden in Europa nicht abgenommen hat, sondern zugenommen hat. Also punkto Konkurrenzfähigkeit, Leistungsbilanzen, Handelsbilanzen. Besonders Deutschland profitierte als Exportsatzland vom Euro. Das hat sich zugespitzt. Nun, wie geht das weiter mit dieser Euro-Krise? Ich habe mal hier drei Szenarien gemacht. Das erste, das heute angewendet wird, oder das neoliberale Szenario, dass es weitergeht wie bisher. Und es ist klar, dass die Strategie heute der europäischen Eliten und der Troika, das ist klar, die hat zwei Hauptziele dieser Strategie. Das sind eben neoliberale Ziele. Erstens soll die Krise auf die Lohnabhängigen abgewälzt werden und zweitens sollen die Banken vor Konkursen bewahrt werden. Also das sind so die beiden Hauptziele der heutigen Politik. Und es ist klar, dass diese Einheitswährung auch noch so weit als möglich als neoliberales Konstrukt beibehalten werden soll. Also auch das kann man jede Ausgabe der NZZ lesen, die Besorgnis, dass sich das etwas kurz abweichen könnte oder dass da irgendetwas eingebaut wird plötzlich in der EZ, in der Europäischen Zentralbank, das nicht mehr nach diesem Konzept funktionieren würde. Und es ist klar, dass die Beibehaltung des Euro, dass das im Interesse des Kapitals ist und der besitzenden Schichten, nicht nur die neoliberale Politik, sondern meines Erachtens auch die Beibehaltung des Euros. Und dabei hat die Interessenwahrung hat Vorrang vor ideologischer Reinheit. Also das sieht man jetzt am besten bei diesen neuesten Beschlüssen der Europäischen Zentralbank. Wenn es darauf ankommt, dann kann man durchaus abweichen oder von irgendwelchen neoliberalen Grundsätzen, also bei der Bankenrettung war ja das schon der Fall, ich meine Banken verstaatlichen vorübergehend, das ist ja nicht gerade klassische neoliberale Politik, aber notfalls, um die Interessen natürlich zu wahren, kann durchaus abgewichen werden von irgendwelchen ideologischen Grundsätzen.
Auch von den Verträgen, die existieren.
Auch von den Verträgen, ja, oder das geht dann, ohne weiteres ist das möglich, oder wird dann immer sonst ins Feld geführt, aber da, wenn es dann darauf ankommt, ist es ohne weiteres möglich, davon abzuweichen. Nun, das Hauptproblem heute, das vielleicht wir dann auch noch diskutieren können, aus dem Euro aussteigen oder nicht. Ausstieg aus dem Euro, ich lasse das mal so für die Diskussion mal habe ich versucht, so das Hauptproblem aufzuzeigen. Ausstieg aus dem Euro. Das Hauptproblem, das zum Beispiel Husson sehr stark immer betont, das ist das, dass wenn sich das Kräfteverhältnis nicht ändert in einem Land, dass dann ein Ausstieg aus dem Euro noch sich nicht unbedingt positiv auswirkt. Das kann sich auch negativ auswirken. Und damit sich ein Ausstieg aus dem Euro positiv auswirkt, wäre ein neues Kräfteverhältnis nötig, oder? Der Ausstieg allein löst die Probleme nicht. Das ist so das Hauptargument zum Beispiel von Husson, weshalb er bis heute festhält, dass dieser Ausstieg aus dem Euro keine Lösung ist. Dann, was er vorschlägt, aber was dann auch kritisiert werden kann, das ist die Weiterentwicklung der EU in einem kooperativen Sinn. Dass man also an der Währungsunion festhält, aber die EU weiterentwickelt in einem kooperativen Sinn. Und das Hauptproblem natürlich bei diesem Vorschlag ist, dass es ein sehr unwahrscheinliches Szenario ist, angesichts der gemeinsamen Interessen oder der europäischen Eliten und der Abhängigkeitsverhältnisse und sehr beschränkten Handlungsmöglichkeiten der süd- und osteuropäischen Länder. Also es müsste ja im gewissen Sinn zu einer stärkeren Zusammenarbeit, also zu noch stärkeren Konflikten kommen, Mobilisierungen, sozialen Bewegungen in Griechenland, Italien und dann auch eine gewisse Zusammenarbeit oder dieser südeuropäischen Länder gegen die Interessen, gegen die Regierungen der nordeuropäischen Länder. Also von dort her ist das ein Szenario, das immer wieder vertreten wurde, aber das heute mehr und mehr eben in den Hintergrund rückt. Also interessant ist zum Beispiel, dass Heiner Flassbeck, das ist ein Keynesianer, der hat hier vor einem halben Jahr noch einen Vortrag gehalten und hat noch gesagt, Ausstieg aus dem Euro ist kein Szenario und hat da eine andere Theorie entwickelt, wie man im gewissen Sinn die Währungsunion, die Probleme der Währungsunion lösen könnte. Und heute, in der heutigen Ausgabe der Wochenzeitung, hat er einen Artikel, wo er sagt, es ist nicht möglich. Also es gibt eigentlich nur einen Ausstieg, was nach ihm den geordneten, koordinierten Ausstieg aus der Währungsunion. Und jemand, der das klar vertritt, ist auch Samir Amin, im neuesten Nummer der Monthly Review, sagt, also das ist keine. Nach Husson vertritt ja die Meinung, dass es durchaus in einem Land, oder wo die Mobilisierungen sehr stark sind, dort zu einer linken Regierung kommen könnte, die erste Maßnahmen macht in Richtung einer kooperativeren Entwicklung, zum Beispiel Schulden streichen, Transaktionssteuer und so weiter, und dass das nachher quasi generalisiert werden kann, angeknüpft werden kann an andere Bewegungen in anderen Ländern, dass eigentlich eine linke Politik, die eingeschlagen würde, also eine echt linke Politik, die eingeschlagen würde in einem Land, dass die nachher irgendwie weitergeführt werden kann. Das zu diesen Szenarien, meine die Perspektiven, die werden ja die anderen auch noch genauer eingehen. Auf das, ich sage da nur, es gibt sicher keine einfachen Lösungen, gerade in dieser Euro-Frage, oder? Das ist klar. Es ist in jedem Fall aus linker Sicht, aus den Interessen der Lohnabhängigen, ist ein Bruch mit der bisherigen Politik nötig. Man hat ja immer gemeint, man redet davon, dass der Neoliberalismus eigentlich in einer Krise ist, 2007, 2008, dass er sich bald auflöst und weiß nicht was. Er ist konsistenter und stärker als je. Und von dort her wäre ja in jedem Fall ein Bruch mit dieser Politik möglich. Dazu müsste ja ein neues Kräfteverhältnis aufgebaut werden können. Eine Alternative, das sind vier Punkte, nach denen man das eine Alternative entwickeln könnte. Und am Schluss noch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, das ist, dass zwar jedes Land ein Recht haben sollte auf die autonome Festlegung seiner Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, dass aber auch nicht die Gefahr einer nationalen Regression vermieden werden muss, indem doch eine transnationale Perspektive eben aufgebaut wird von der Linken, einen neuen Internationalismus, wo eben zusammengearbeitet wird mit Bewegungen und Gewerkschaften in zum Beispiel in Lateinamerika. Lateinamerika ist klar, dass diese Kämpfe und diese Möglichkeiten gegen die neoliberale Politik in einzelnen Ländern am weitesten fortgeschritten ist. Und von dort her, man kann da auch immer wieder große Vorbehalte anmelden und so weiter. Es scheint mir sehr wichtig, dass man diese Entwicklungen in Lateinamerika, in fortschrittlichen Ländern, dass man die unterstützt und auch versucht, dass es hier zu einer stärkeren Zusammenarbeit kommt. Was das internationalistisches Credo, das ich doch noch anbringen muss, oder? Weil das ist ja das, was mich selber am meisten auch jetzt beschäftigt.